In der Welt- und in der Kirchengeschichte bleiben nach dem Anbruch eines neuen Zeitabschnittes nicht viele Namen übrig. Schlagersänger und Theaterstars sinken oft schon zu ihren Lebzeiten in Vergessenheit. Das Gedächtnis einer Gesellschaft ist meist nur kurz und flach. Zutiefst bin ich davon überzeugt, dass der Name Werenfried van Straten die Zeitläufe überstehen wird, weil sein Name in unendlich viele Herzen der Menschen und in viele Diözesen der Weltkirche, namentlich den Ärmsten, tief eingeschrieben ist. Pater Werenfried van Straten hat gerade in den Notgebieten kirchlichen Daseins tiefe Spuren der Liebe Gottes hinterlassen. Vestigia Christi sequi, den Spuren Christi folgen, war sein Lebensprogramm. Es ist eine Menschheitsüberzeugung, dass Worte belehren, aber Beispiele mitreißen. Das gilt ganz besonders für Pater Werenfried. Er war und ist ein mitreißender Zeuge Jesu Christi und ein wirklicher, barmherziger Bruder der Trostlosen und Hoffnungslosen.
Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörer, bei Weltkirche aktuell. Die Stimme, die Sie eingangs vernommen haben, gehört dem Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meissner. Er hatte sich nicht nehmen lassen und das Vorwort zu einem neuen Hörbuch über Pater Werenfried van Straten, den Gründer des Hilfswerks Kirche in Not, selbst gesprochen. Und die Autorin dieses Buches mit dem Titel Danke, Pater Werenfried, ist heute Gast unserer Sendung. Herzlich willkommen, Eva-Maria Kollmann.
Guten Tag, Herr Gewöhner.
Frau Kollmann, die Stammhörer von Weltkirche aktuell wissen das. Immer wieder blicken wir in unserer Sendung auch mal zurück in die Kirchengeschichte und stellen große kirchliche Persönlichkeiten des vergangenen Jahrhunderts vor. Und dazu zählt sicherlich auch Pater Werenfried, der Gründer von Kirche in Not. Und Sie kennen Pater Werenfried sehr genau, haben das erwähnte Buch geschrieben. Sie sind aber Pater Werenfried van Straten nie persönlich begegnet. Was war denn für Sie das Besondere an ihm?
Ich glaube, dass Pater Werenfried jemand gewesen ist, der bis heute eigentlich Menschen dazu befähigt, über sich selbst hinauszuwachsen. Jeder Mensch hat eigentlich aufgrund der Predigten von Pater Werenfried das Gefühl gehabt, viel besser zu sein, als er vorher gedacht hat und auch viel mehr geben zu können. Jeder Mensch wollte auch etwas in den Millionenhut von Pater Werenfried legen. Der Millionenhut ist sozusagen das, was man heute Kult nennen würde in der modernen Jugendsprache. Jeder wollte etwas spenden, jeder wollte den Hut füttern. Und Pater Werenfried hat immer humorvoll darauf hingewiesen, dass der Hut ja schon im Laufe der 50 Jahre, in denen er damit gebettelt hat, durchlöchert ist. Und so solle man lieber keine Münzen, sondern Scheine geben, weil die Münzen durchfallen. Und es kam natürlich unheimlich gut an, genauso wie die Geschichten, die Pater Werenfried über die Armen in aller Welt erzählt hat. Er hat das geteilt, was ihn selbst bewegt hat und damit hat er auch andere bewegen können. Und viele Menschen haben viel mehr gespendet, als sie sich eigentlich leisten konnten. Es sind oftmals Autoschlüssel, Eheringe, Schmuckgegenstände, wirklich auch große Scheine in dem Hut gelandet oder auch kleine Opfer von Leuten, die nicht so viel geben konnten, aber für die das doch viel gewesen ist. Und jeder war hinterher glücklicher als vorher.
Also man könnte sagen, das Geheimnis seines Bettelerfolges, das liegt darin begründet, dass er von den Menschen viel verlangt hat, aber ihnen auch viel zugetraut hat. Nun können wir, Frau Kollmann, in unserer Sendung natürlich nicht die ganze Lebensgeschichte von Pater Werenfried und alle seine zahlreichen Aktivitäten hier behandeln. Aber wir wollen uns auf einige wenige markante Aspekte seines Wirkens beschränken. Und da müssen wir natürlich über die Gründung sprechen, denn die war ja nicht typisch für eine Hilfsaktion wie seine.
Das ist richtig. Pater Werenfried hatte das Elend der notleidenden Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg mit eigenen Augen gesehen und war davon so berührt, dass er in Holland, also in einem Land, das sehr unter den Deutschen gelitten hat während des Krieges, aufgerufen hatte, den Feinden von gestern zu helfen. Papst Pius XII. Hatte damals ebenfalls dazu aufgerufen, den Deutschen zu helfen. Und Pater Werenfried hat dann diese Aktion anvertraut bekommen. Und er hat wirklich unter Menschen, die schlimmstes Leid von Deutschen erfahren haben, diese Liebe zu dem Nächsten, zu dem Bruder, mobilisieren können, sodass also sogar Leute, die wirklich in ihrer eigenen Familie schweres Leid erfahren haben, für die ehemaligen Feinde Geld, Lebensmittel, vor allen Dingen Speck, daher auch der Spitzname Speckpater, gesammelt haben. Und das ist eigentlich ein Moment, der etwas Besonderes aus dieser Aktion macht. Es war auch nie eine geplante Aktion. Es war eine Aktion, die aus der Not geboren war, aus der Notwendigkeit zu helfen, und nie ein Hilfswerk, das am Reißbrett entworfen worden ist. Es war einfach eine Reaktion auf eine Not, die Pater Wernfried zutiefst getroffen hat.
Und die er, wie Sie gerade sagten, mit eigenen Augen betrachtet hat. Ich will nochmal da einhaken. Was hat er denn da zu sehen bekommen, als er Deutschland kurz nach dem Krieg besucht hat?
Pater Wernfried hat unvorstellbares Elend gesehen. Menschen, die in Bunkern zusammengepfercht waren, auf engstem Raum, ganze Familien. Er hat gesehen, dass die Familien kaputt gehen unter diesen Umständen, dass die Kinder im Grunde unter Lebensumständen aufwachsen, die eine Verrohung der Seele, eine völlige Desorientierung zufolge haben können, dass also im Grunde eine ganze Generation auf diese Weise ohne eine Vorstellung von Familie, von christlichen Werten, von einer normalen Lebenssituation aufwächst. Er ist Kindern begegnet, die so wirklich nur durch Decken von anderen getrennt waren. Er hat einem kleinen Mädchen, der kleinen Hedwig, die legendär geworden ist, ein Heiligenbildchen schenken wollen, damit sie es an die Wand hängt. Und dann hat das kleine Mädchen geantwortet, wir haben keine Wand, Pater. Und das waren solche Schlüsselerlebnisse, die Pater Wernfried so sehr bewegt haben, dass er das mit anderen teilen musste. Er hat im Grunde eine Not nie als etwas Abstraktes gesehen, sondern für ihn hatte das Elend und die Armut immer ein Gesicht und einen Namen. Und er hat im Grunde über seine Freunde gesprochen, wenn er anderen gesagt hat, was irgendwo passiert. Auf diese Weise hat er die Herzen sehr stark berührt, weil die Menschen gemerkt haben, da spricht jemand über unsere Mitbrüder und Mitschwestern, nicht über Statistiken, abstrakte Armut, Nöte und Ähnliches, sondern wirklich über Menschen. Und ich glaube, das war überhaupt das Geheimnis, warum er so erfolgreich war. Erfolgreich jetzt nicht im wirtschaftlichen Sinne, sondern wirklich, er hat Menschen bewegen können. Er hat, indem er über Menschen berichtet hat, andere angesprochen und hat diese Notleidenden als Brüder und Schwestern nahegebracht. Ich glaube, das war wirklich sein Geheimnis, dass er diese Freundschaft herstellen konnte und diese Liebe, dass es nicht nur um wirtschaftliche Hilfe oder um die Linderung von abstrakten Nöten ging, sondern wirklich um Menschen, die mit anderen Menschen in Liebe verbunden sind und an deren Schicksal wir hier Anteil nehmen.
Sie erwähnten gerade die Liebe. Pater Wernfried van Straten hat sein Hilfswerk ja auch früh als Schule der Liebe bezeichnet, und so versteht sich Kirche in Not auch heute noch. Was lernt man denn eigentlich in einer Schule der Liebe?
Also ich denke, in einer Schule der Liebe lernt man, im anderen Menschen den Bruder oder die Schwester zu sehen. Und Pater Wernfried hat doch immer darauf hingewiesen, dass die Liebe auch eine Pflicht ist. Also die Tatsache, dass andere Menschen unsere Schwestern und Brüder sind, verpflichtet uns dazu, ihre Nöte zu teilen und zu lindern. Das bedeutet also, dass man nicht nur hilft, weil man dazu Lust hat oder weil man meint, dass das jetzt gut ist oder weil man selber sich dabei besser fühlt, sondern weil wir Kinder Gottes sind und als Kinder Gottes Geschwister sind, müssen wir dem anderen helfen. Er hat gesagt, würdest du deinem Vater in die Augen schauen können, wenn dein Bruder Not leidet und du ihm nicht geholfen hast? Wir haben also vor Gott eine Verpflichtung. Und für ihn gehörte die Gottesliebe und die Nächstenliebe stets zusammen. Er hat nie die Gottesliebe und die Nächstenliebe getrennt und hat darauf immer hingewiesen, dass man also nicht Gott lieben und den Mitmenschen vernachlässigen kann. Man kann aber auch nicht nur den Menschen lieben, ohne dabei Gott als den gemeinsamen Vater zu sehen. Und dabei hat er auch die Feindesliebe besonders betont.
Und das ist ja natürlich etwas, was der menschlichen Natur am meisten widerstrebt. Feindesliebe, das ist vielleicht das Schwerste am Christentum überhaupt. Aber er hat das gepredigt, hat dazu aufgefordert, obwohl es sehr schwer war. Denn viele Nationen, viele Menschen hatten natürlich nach dem Krieg einen Hass auf die Deutschen, die den Krieg angezettelt hatten. Was hat er denn getan, um diese Gefühle und Haltungen zu überwinden?
Pater Wernfried hat auch hier vor allem das geteilt, was er mit eigenen Augen gesehen hat. und hat darauf hingewiesen, dass Hass nie etwas Gutes hervorbringen kann. Dass also die Grundlage für ein neues Europa, für eine neue Gesellschaft, für eine neue Welt nicht auf Hass gebaut sein kann, weil daraus nie etwas Gutes entstehen wird, weil daraus nur schlechte Früchte hervorgehen werden. Und er hat in so drastischen Farben die Not der Menschen in Deutschland geschildert, dass sich in Holland und Belgien und auch in anderen Ländern, in denen die Menschen schweres Leid erfahren hatten durch die Deutschen, wirklich Herzen gerührt haben, dass Menschen in dem anderen, der vorerst nur als Feind wahrgenommen wurde, den Bruder gesehen haben. Und so sind Menschen wirklich zu großen Opfern bereit gewesen, um diesen Menschen zu helfen. Also berühmt geworden ist die Geschichte von Finkt. Das war ein Ort in Belgien, in dem zahlreiche Männer und Jungen von den Deutschen erschossen worden sind während des Krieges. Das war ein großes Massaker gewesen. Und dort hat er gepredigt. Und erst hatten die Menschen ihn gar nicht haben wollen und wollten auch der Predigt nicht zuhören. Aber dann haben sich immer mehr Menschen dazu bewegt gesehen, den Deutschen zu helfen.
Und wie Pater Werenfried dieses berühmte Ereignis von Finkt selbst erlebt hat, hören wir nun in seinen Erinnerungen.
Im Jahre 1940 hatten die einrückenden deutschen Truppen dort 85 Männer erschossen. Unter ihnen waren die Bewohner des Altersheimes. Das älteste Opfer war 89 Jahre alt, das jüngste 13. Keine Familie ohne Toten. Und der Pfarrer von Finkt war besorgt, weil 10 Jahre nach diesem Blutbad der Hass immer noch in den Herzen seiner Pfarrkinder loderte. Und er wusste, dass Gott den Hass nicht segnen kann. Deshalb hat er alles versucht, ihn auszurotten, aber es war ihm nicht gelungen. Und als er sich keinen Rat mehr wusste, bat er mich, an einem Sonntagabend nach Finn zu kommen und von der Not der Deutschen zu erzählen. Ich muss eingestehen, dass ich Angst davor hatte. Ich habe nicht bald Angst, aber damals habe ich Angst gehabt. Und ich bin einen Tag vorher nach Finn gefahren, um das Gelände zu erkunden. Und am Samstagabend traf ich im Pfarrhaus ein. Der Pfarrer war verzweifelt. Er sagte, es wird nicht gehen, Pater, es ist unmöglich. Die Leute wollen nicht. Die sagen, was, dieser Pater kommt, um hier für die Deutschen um Hilfe zu bitten, für diese Schufte, die unsere Männer und Jungen erschossen haben? Niemals. Keine lebendige Seele kommt zum Vortrag. Vor leeren Stühlen kann er reden, wenn er will. Er hat noch Glück, dass er Pater ist, sonst hätten wir ihn zusammengeschlagen. Was sollte ich tun? Im Einvernehmen mit dem Pfarrer habe ich mich entschieden, am nächsten Tag, am Sonntag, in allen heiligen Messen zu predigen. So stand ich am nächsten Morgen überraschend 6-mal auf der Kanzel, eine ganze Viertelstunde, und predigte von der Liebe. Es war die schwierigste Predigt meines Lebens, aber sie gelang. Und als ich nach der ersten Messe meine Danksagung hielt und die Kirche ganz leer war, denn die Menschen schämen sich zu zeigen, wie gut sie sind, kam schüchtern eine Frau nach vorn. Sie sagte nichts, aber gab mir 1.000 Franken. Sie war weg, bevor ich etwas fragen konnte. Aber der Pfarrer kam gerade aus der Sakristei und sah sie. Es war eine einfache Bauersfrau. Aber ihr Mann, ihr Sohn und ihr Bruder waren 1940 von den Deutschen erschossen worden. Und sie war die Erste, um den Deutschen zu helfen. Ich habe dort 17 Briefumschläge mit Geld bekommen. Sie haben Geld auf meinem Postcheckkonto überwiesen. Sie haben Kleider und Lebensmittel und Speck gesammelt. Sie haben einen deutschen Rucksackpriester adoptiert. Das war Finkt. Der Mensch ist viel besser, als wir denken.
Das war also Finkt, und was in diesem kleinen flandrischen Örtchen klappte, nämlich an die Nächsten- und Feindesliebe zu appellieren, das klappte bald auch andernorts. Die Hilfsaktion wuchs in einem ungeahnten Tempo. Wie war denn das?
Es haben sich immer mehr Schulklassen, Vereine und andere Gruppen oder auch Einzelpersonen an dieser Hilfsaktion beteiligt. Ganze Schulklassen haben für Rucksackpriester, das waren Priester, die in der Diaspora unterwegs waren, zu ihren verstreut lebenden Gläubigen, haben sie gesammelt, haben Briefe geschrieben oder haben auch Süßigkeiten gesammelt für andere Kinder in Deutschland, die in Armut leiden, haben auch da Briefe geschrieben. Und immer mehr Menschen haben sich an dieser Aktion beteiligt. Und so sind auch Freundschaften entstanden zwischen deutschen Kindern und holländischen Kindern und zwischen Vereinen, zwischen Erwachsenen, zwischen Priestern. Und das ist einfach so sehr gewachsen. Pater Wernfried hat einmal diese Kinder, die ihre Süßigkeiten gespendet haben und die Briefe geschrieben haben, er hat gesagt, dass also diese Kinder im Grunde die wahre UNO aufgebaut haben, die Vereinten Nationen, weil sie als Erste diese Freundschaft zwischen den Völkern geschlossen haben.
Das Hilfswerk ist also weiter gewachsen, bald schon über die gerade angesprochenen Länder hinaus und begann dann Anfang der 50er Jahre den Christen hinter dem eisernen Vorhang zu helfen. Was waren denn damals die Gründe für Pater Wernfried?
Die Gründe dafür bestanden darin, dass Pater Wernfried sich schon früh dessen bewusst war, dass unter dem Kommunismus die Christen verfolgt werden und dass sie sehr schweres Leid erfahren. Darüber wurde ja im Westen sehr wenig gesprochen. Und Pater Wernfried wollte etwas dagegen tun, dass die Christen ausgelöscht werden hinter dem eisernen Vorhang und wollte die Solidarität zwischen den Christen im Westen und den Christen im Osten mobilisieren.
Und Frau Kollmann, es blieb nicht die einzige Expansion des Hilfswerks, denn schon bald darauf half die Ostpriesterhilfe, die schon längst nicht mehr ausschließlich eine Hilfsaktion für Katholiken aus dem Osten war, auch im Nahen Osten, dann in Lateinamerika, in Asien, Afrika. Sekretariate rund um den Globus wurden danach eröffnet. Wie ist denn diese Entwicklung zu einer weltweiten Organisation zu erklären?
Pater Wernfried hat immer die Zeichen der Zeit erkannt und hat auf Nöte reagiert. Das heißt, wenn er gesehen hat, irgendwo ist Bedarf an Hilfe, dann hat er darauf reagiert, ist dorthin gegangen und hat auch das Werk dementsprechend erweitert. Oftmals kam die Initiative auch von Päpsten, das heißt, zum Beispiel Papst Johannes der 23. hat Pater Wernfried gebeten, in Lateinamerika zu helfen. Also es kamen immer Fragen von außen und die Reaktion von Pater Wernfried darauf zusammen.
Und trotz der weltweiten Tätigkeit, das sollte man vielleicht auch erwähnen, blieb Pater Wernfried immer auch ein Europäer der ersten Stunde, könnte man sagen. Wie hat sich das geäußert in seinem Wirken?
Pater Wernfried sah durchaus die Gefahr, dass sich der Kommunismus auch in Westeuropa ausbreiten würde, wenn den Vertriebenen nicht geholfen werden würde. Außerdem waren zum Beispiel die Kongresse von Kirche in Not, damals Ostpriesterhilfe, ein Zeichen, dass auch die osteuropäischen Völker zu Europa gehörten oder auch gehören heutzutage immer noch. Johannes Paul II. War übrigens ein großer Freund von Pater Wernfried. Schon als der spätere Papst noch Erzbischof von Krakau war, haben die beiden gemeinsam zahlreiche Aktionen durchgeführt. Und es war immer ein Bewusstsein da der Einheit zwischen Ost und West, eines Europas, das aufgebaut sein muss auf christlichen Werten, auf der Idee der Versöhnung. Und das war für Pater Wernfried immer klar, es kann kein Europa geben ohne Versöhnung, ohne christliche Werte und ohne Gott.
Und die größte Bedrohung für die Einheit und den Frieden in Europa war für ihn immer ganz klar der Kommunismus, als es ihn noch gab. Er hat gegen die kommunistischen Machthaber in Osteuropa klar Stellung bezogen und das in einer Zeit, als es gewissermaßen Mode wurde, sich mit ihnen zu arrangieren. Das hat ihm dann ja auch den Titel letzter General des Kalten Krieges eingetragen. Aber nicht nur das. Er hat das Leid der Christen hinter dem eisernen Vorhang auch immer in Bezug zu uns Christen im Westen gesehen.
Ja, das ist richtig. Pater Wernfried hat die verfolgten Christen im Grunde als die Elite der Kirche gesehen und hat auch gesagt, dass diese Menschen, diese Christen hinter dem eisernen Vorhang, die verfolgt werden, die getötet werden um des Glaubens willen, die gefoltert werden, dass sie einen Teil des Kreuzes Christi tragen und dass sie diesen Teil des Kreuzes auch für uns tragen. Das heißt also, er hat es als Ehrenpflicht gesehen, diesen Menschen zu helfen, ihnen eine Stimme zu verleihen. Denn die Kirche im Osten hinter dem eisernen Vorhang hatte oftmals keine Stimme. Im Westen wurde die Wahrheit verschwiegen. Es wurde als störend angesehen, wenn man gesagt hat, dort werden Christen verfolgt, dort werden Christen getötet. Er hat für die Märtyrer gesprochen, er hat über die Bekenner gesprochen. Große Namen wie Kardinal Slippy, Kardinal Mincenti hat er im Westen bekannt gemacht, hat ihnen eine Stimme gegeben, hat über sie geschrieben. Und ich denke, dass dieser Aspekt, das Evangelium auf die Gegenwart zu beziehen und zu sagen, Christus leidet in diesen Menschen, diese Menschen sind auf Golgatha und wir müssen sozusagen Simon von Cyrene und Veronika mit dem Schweißtuch sein, um diesem Christus, den wir in den Verfolgten sehen, zu helfen und ihn zu trösten. Und im mystischen Leib der Kirche sind die Menschen nie getrennt. Also alle Glieder sind eins. Und man kann nicht sagen, das eine Glied leidet und das ist uns egal. Also es war immer für ihn, und das ist auch die Lehre der Kirche, klar, dass das ein lebendiger Leib ist, der zusammengehört.
Seine klare Positionierung gegen den Kommunismus hat Pater Werenfried ja auch viel Feindschaft eingetragen. Ist er dadurch nie irre geworden an seinem Kurs?
Pater Werenfried hat die Widerstände, die er erfahren hat, eigentlich eher als Bestätigung gesehen. Denn wenn man die Wahrheit sieht, macht man sich nicht immer Freunde. Jemand, der sehr klar die Wahrheit ausspricht, wird natürlich angegriffen. Auch das Evangelium wird angegriffen, auch der Papst wird angegriffen. Alles, was wahrhaftig ist, findet Feinde. Und Pater Werenfried hatte sehr klare Grundsätze, an denen er sich orientiert hat. Zum Beispiel die Treue zum Heiligen Vater. Er wusste sich immer auf einer Linie mit den Wünschen des jeweiligen Papstes und mit dem Lehramt der Kirche. Und er hat die Gottesmutter von Fatima sehr geliebt, die ihm auch Anhaltspunkt für sein Wirken war und die auch für Kirche in Not weiterhin eine große Rolle spielt. Er hat sich niemals von der Wahrheit abbringen lassen und hat sich dabei von seinem Gewissen leiten lassen und von der Wahrheit des Evangeliums. Und so hat er sich nicht von seinem Kurs abbringen lassen.
Sie erwähnten die Treue zum Heiligen Vater. Inwieweit war oder ist das auch ein Kompass für das Wirken des Werkes und wie drückt sich das aus?
Also jeder Wunsch des jeweiligen Heiligen Vaters ist für uns ein Befehl. Das heißt also, wenn ein Papst sich mit einem Wunsch, einer Initiative an uns wendet, ist das für uns ein klarer Befehl, dass wir diesen, zum Beispiel jetzt, als wir das 60. Jubiläum unseres Werkes feierten im Jahr 2007, hat der Papst in seinem, Papst Benedikt in seinem Glückwunschschreiben uns ans Herz gelegt, dass wir uns noch stärker für die Christen im Nahen Osten einsetzen. Solche Wünsche nehmen wir natürlich auf. In allem, was wir tun, stehen wir ganz klar auf der Linie des Heiligen Vaters. Wir würden also auch keine kirchlichen Initiativen unterstützen, die nicht voll mit dem Lehramt übereinstimmen. Das heißt also zum Beispiel keine Befreiungstheologen, keine Aktionen, die irgendwie im Widerspruch zum Lehramt stehen. Und insofern ist das für uns ein ganz klarer Leitfaden.
Sie erwähnten die Liebe zur Gottesmutter von Fatima als Fundament des Wirkens von Pater Werenfried. Und über diese Liebe zu Maria hören wir jetzt einen Ausschnitt aus ihrem neu erschienenen Hörbuch über Pater Werenfried. Es lesen Alexandra Marisa Wilke und Martin Löschberger.
In Maria sahst du deine eigene Zuflucht und die der ganzen verloren scheinenden Menschheit. In einem deiner Echobriefe hast du geschrieben:
Maria ist unsere Mutter, so schwach, sündhaft und verloren wir auch sein mögen. Ihr blauer Mantel ist so weit, dass es darin für jedes verängstigte Kind wohl noch eine weiche Falte als Unterschlupf gibt. Auch für euch und euren Werenfried van Straten.
Und du flehtest deine Leser an:
Werdet darum wie Kinder, die in Todesangst nach ihrer Mutter rufen.
Bereits 1967 hattest du dein Werk der Mutter Gottes von Fatima geweiht. Und nun wiederholtest du dein Gebet von damals. Noch einmal, aus ganzem Herzen.
Ja, wir weihen unser ganzes Werk und uns selbst dir, Maria, Mutter Jesu, allerreinste Jungfrau, mächtige Fürsprecherin, Vorbild aller Menschen, Unbefleckte. Bewahre uns in der Liebe deines Sohnes, schütze uns vor den Gefahren dieser Welt und führe uns sicher zum Herzen Gottes. Und gib, Mutter, dass, wenn wir durch das dunkle Tor des Todes gegangen sind und vor dem Richterstuhl deines Sohnes stehen werden, gib, dass wir dich dort finden mit einem Lächeln in deinen Augen und dass wir ruhig sagen dürfen, grüß dich, Mutter.
Frau Kollmann, wir wollen im letzten Teil unseres Gespräches jetzt auch über das Heute sprechen, das Heute des Hilfswerks Kirche in Not, jetzt da Pater Werenfried nicht mehr am Leben ist. Und da stellen wir fest, dass die Neuevangelisierung in den deutschsprachigen Ländern ein immer wichtigerer Schwerpunkt der Hilfe von Kirche in Not geworden ist. Das hat aber auch schon Pater Werenfried so gesehen und in seinen geistlichen Richtlinien Anweisungen für die Arbeit auf diesem Feld hinterlassen. Was steht denn da drin?
Also Pater Werenfried hat in seinen geistlichen Richtlinien betont, dass wir als Hilfswerk vor allem eine seelsorgliche Aufgabe haben. Er hat die kirchliche Krise schon sehr früh beobachtet und hat sie auch immer sehr klar thematisiert in seinen Schriften. Und er hat immer kritisiert, dass also nicht mehr das Evangelium gepredigt wird, sondern oftmals entweder ein weltlicher Humanismus, zum Beispiel karitative Aktionen, die sich nicht mehr auf die Liebe zu Gott gründen, sondern nur noch auf die Liebe zu Menschen. Er hat die religiöse Unwissenheit unter vielen Menschen, vor allen Dingen unter der Jugend, beklagt und hat für das Werk festgelegt, dass der bedingungslose Gehorsam zum Papst und das Lehramt der Kirche unsere Grundlage ist und dass wir also nicht nur zum Beispiel für den Papst, die Bischöfe, die Priester, die Ordensleute, die Diakone und für alle, die in der Glaubensverkündigung und im Religionsunterricht tätig sind, beten sollen, sondern dass wir selbst auch die Wahrheiten des Evangeliums verkünden sollen, die also die übernatürliche Grundlage unseres Werkes bilden. Wir sollen also nicht nur darüber sprechen, dass Menschen irgendwo Not leiden, sondern wir sollen wirklich die Gottesliebe thematisieren, die Aufforderung des Evangeliums, die Werte des Evangeliums, damit wir erklären, warum wir überhaupt helfen. Und er hat in seinen geistlichen Richtlinien auch geschrieben, dass wir also keine Angst davor haben sollen, wenn uns Widerstand entgegenkommt, weil Christus ist immer ein Zeichen des Widerspruchs gewesen. Und er hat geschrieben, wer in solch verblümten Worten schreibt oder predigt, dass er niemanden verletzt, kann auch niemanden trösten und begeistern.
Frau Kollmann, die Kehrseite eines schwächer werdenden Christentums bei uns in Europa ist das Erstarken eines militanten Atheismus oder auch einer Diktatur des Relativismus, wie Papst Benedikt XVI. Das nennt. Was hat uns Pater Werenfried als Gegenmittel empfohlen?
Im Grunde hat er uns alles empfohlen, was die Kirche als Gnadenmittel gibt. Das heißt, die Heilige Messe, die Beichte, das Rosenkranzgebet, vor allem, da hat Pater Werenfried sehr großen Wert drauf gelegt, weil er die Mutter Gottes von Fatima eben sehr verehrt hat und die Mutter Gottes von Fatima die Menschheit aufruft, den Rosenkranz zu beten. Er hat außerdem empfohlen, das Evangelium wirklich im eigenen Leben umzusetzen. Das heißt also, durch das eigene Handeln das Evangelium wieder lebendig zu machen und in den Armen, die wir sehen, wirklich Christus zu erkennen.
Wird das auch konkret im Werk umgesetzt?
Ja, es gibt immer wieder zahlreiche Aktionen, zum Beispiel jetzt von den deutschsprachigen Büros gibt es jetzt beispielsweise die Aktion Ninive. Das ist eine Gebetsaktion zur Heiligung der Kirche als Reaktion auf den Missbrauchsskandal. Und es gibt sehr viele ähnliche Aktionen, die zum Gebet aufrufen, die dazu aufrufen, die Messe zu besuchen, zu beichten oder Ähnliches. Und ebenfalls, wie schon erwähnt, sind eigentlich alle Hilfsaktionen von dem Geist des Evangeliums getragen.
Was früher die Bedrohung durch den Kommunismus war, ist heute vielleicht das Erstarken eines fundamentalistischen und militanten Islam. Welche Haltung hätte Ihrer Meinung nach Pater Werenfried zu diesem Phänomen eingenommen?
Pater Werenfried hat immer darauf hingewiesen, dass die Schwäche des Christentums die Stärke der anderen ist. Das heißt, es gilt auch für den Islam, dass ein schwaches Christentum dem Islam nichts entgegenzusetzen hat. Das heißt, oftmals wird der Westen von Moslems auch nicht geachtet, weil eine Dekadenz der Werte gesehen wird, weil gesehen wird, dass die Christen gar nicht mehr ihren Glauben leben, weil die Werte nicht mehr präsent sind. Und das beste Mittel gegen den islamischen Fundamentalismus und gegen die Ausbreitung des Einflussbereichs des Islam ist ein starkes Christentum. Und das hat Pater Werenfried schon auch immer beim Kommunismus gesagt. Die Kirche hat nur dann eine Chance, wenn sie stark ist, wenn sie bekennungsstark ist, wenn sie wirklich das lebt, was sie verkündet. Und je schwächer das Christentum ist, desto mehr Raum geben wir für die Gegner des Christentums.
Frau Kollmann, wir sprachen eben darüber, dass Pater Werenfried immer die Zeichen der Zeit erkannt hat. Nun ist er aber schon 8 Jahre tot. Gilt das auch heute noch für seine Erben?
Ja, selbstverständlich. Auch heute müssen wir die Zeichen der Zeit erkennen. Auch heute müssen wir auf Nöte reagieren, auch teilweise auf neu entstehende Nöte. Wir müssen sehen, wo vielleicht Nöte weniger werden und wo der Bedarf an Hilfe größer wird. Wir haben, wie schon gesagt, zahlreiche Initiativen zur Neuevangelisierung in Europa. Außerdem führen wir das fort, was Pater Werenfried gewünscht hat, also den Dialog mit der russisch-orthodoxen Kirche. Das war Pater Werenfried ein sehr großes Anliegen. Er hat das als seine letzte und größte Freude bezeichnet. Das führen wir fort auf Wunsch sowohl Papst Johannes Paul II. Als auch jetzt seines Nachfolgers Benedikt XVI. So ist jetzt im letzten Jahr eines der Kapellenschiffe, die Kirche in Not auch mit unterstützt hat. Das sind schwimmende Kirchen, die über die Flüsse in Dörfer gelangen, in Russland, die keine Kirchen haben oder wohin selten Priester kommen. Ist also dieses Kapellenschiff mit 8 Reliquien aus der Zeit der ungeteilten Kirche vom Stapel gelaufen. Und das war eine sehr, sehr schön oder ist immer noch eine sehr, sehr schöne Aktion, die orthodoxe und katholische Christen sehr stark verbindet. Zum Beispiel hilft Kirche in Not auch bei der Ausbildung von orthodoxen Seminaristen. Denn damit legen wir die Grundlage für eine gute Beziehung zwischen katholischen und orthodoxen Christen in Russland, wodurch sich auch die Lage der Katholiken verbessert, weil gut ausgebildete und der katholischen Kirche gegenüber freundlich eingestellte orthodoxe Geistliche sehr, sehr gute Partner sind für die katholische Kirche, die ja eine sehr kleine Minderheit ist und auf diese Weise ganz andere Möglichkeiten hat, zu einem gemeinsamen Handeln und zu einem Auftreten in der Gesellschaft, als es ohne diese Unterstützung möglich wäre.
Eines der bekanntesten Worte von Pater Werenfried lautet: Der Mensch ist besser, als wir denken. Das heißt, er hat von den Menschen, auch von seinen Mitarbeitern, immer viel verlangt und erwartet, weil er eben an das Gute im Menschen geglaubt hat. Aber jetzt haben sich ja auch die Zeiten geändert. Das Christentum in Europa nimmt ab, wie wir festgestellt haben. Glauben Sie, dass ein solches Wort auch heute noch gilt, dass man auch heute noch Erfolg haben kann, wenn man von den Menschen viel erwartet, viel verlangt?
Oh ja, das glaube ich ganz bestimmt. Papst Benedikt hat ja mal gesagt, die Jugend will das Große. Das heißt, ich glaube, dass der Wunsch nach dem Großen, nach einer opferbereiten Liebe, nach einem Glauben, der Bekenntnis zeigt, sehr groß ist. Ich glaube auch, dass es viel mehr Menschen gibt, die Gutes tun und die sich selbst übertreffen, immer wieder in guten Taten und in Opfern, viel größer ist, als man denkt. Wir bekommen bei Kirche Not auch sehr viele Briefe von Menschen, die sehr rührend sind. Das sind Briefe von Leuten, die eine sehr große Liebe zu den Armen haben, die teilen, was sie haben, die manchmal mehr geben, als sie können. Das ist bis heute so. Und das bewegt mich auch immer wieder. Ich muss sagen, man hört sowas nie in den Nachrichten, man hört sowas selten in den Medien. Und es gibt viel mehr Geschichten von Gutem, als man eigentlich denkt. Es gäbe viel mehr gute Nachrichten, als man es wahrnimmt. Und ich glaube auch, dass der Mensch heute immer noch besser ist, als wir denken. Mhm. Nur, dass es manche Leute selber nicht wissen. Ich glaube, man muss es wieder erwecken in vielen.
Wie könnte man denn einen solchen Satz, ein solches Postulat mit Leben erfüllen? Sie sagten gerade, viele Menschen haben ein großes Herz, wollen helfen. Sie tun das vielfach durch ihr Gebet, durch ihre Spende. Was könnte man denn noch tun als Beispiel?
Man kann sehr viel tun. Man kann zum Beispiel mit anderen Menschen über das sprechen, was man über die notleidende Kirche in anderen Ländern erfahren hat. Man kann das, was man gelesen hat, teilen. Man kann auch die Medien teilweise beeinflussen, indem man Leserbriefe schreibt, indem man Informationen einfordert, indem man auch Kritik übt, wenn zum Beispiel unfair über zum Beispiel das Thema Christenverfolgung wird ja teilweise entweder verschwiegen oder lächerlich gemacht oder relativiert. Oder es wird gesagt, ja, es ist vielleicht gar nicht so schlimm. Eigentlich leiden ja alle, es sind gar nicht besonders die Christen. Da bestimmt das nicht. Die Christen sind ja die meistverfolgte religiöse Gemeinschaft auf der Welt. Das heißt, dass man also durch Leserbriefe, durch Leserkommentare einfordert, korrekte Informationen zu bekommen, dass man Rückmeldungen gibt, dass man auch vielleicht Redaktionen ermutigt, wenn einem ein Artikel gut gefallen hat, dass man sagt, man will mehr davon. Dann natürlich, Sie hatten schon angesprochen, das Gebet, den Gottesdienst, die materielle Hilfe selbstverständlich. Also Sie können auch Ihre Mitmenschen besuchen, zum Beispiel wie jetzt nach dem Anschlag in Alexandria können Sie die in Deutschland lebenden oder in Österreich, in der Schweiz lebenden Kopten besuchen, an ihren Gottesdiensten teilnehmen. Unsere koptischen Mitbrüder und Mitschwestern haben sich sehr, sehr gefreut über alle Zeichen der Solidarität. Vertreter von Kirche in Not haben auch an einem Gedenkgottesdienst in Frankfurt teilgenommen oder haben Kontakt aufgenommen mit den koptischen Gemeinden. Das heißt, eine gelebte Nächstenliebe auch im Alltag ist sehr wichtig. Und es ist immer wieder wichtig, Zeichen zu setzen oder auch ihre Freunde einzuladen, ihre Bekannten, ihre Familie aufzuklären, zu informieren und einfach die Geschichten, die sie kennenlernen, über Menschen, denen sie begegnen, weiterzuerzählen.
Pater Werenfried, ein Meister der Hoffnung, so haben wir unsere heutige Sendung genannt. Und wir sind jetzt am Ende dieser Sendung angelangt. Eine ganz persönliche Frage, Frau Kollmann, warum ist Pater Werenfried für Sie auch heute noch ein Meister der Hoffnung?
Pater Werenfried hat betont, und das vor allem am Ende seines Lebens, dass seine größte Erkenntnis war, dass das Evangelium stimmt, dass es also buchstäblich stimmt. Und sein Gottvertrauen war grenzenlos. Das hat sich oftmals auch ganz konkret gezeigt, wenn er also zum Beispiel in einer Situation war, die aussichtslos aussah und er zum Beispiel eine bestimmte Summe brauchte, um ein bestimmtes Anliegen ausführen zu können, um eine bestimmte Not lindern zu können, dann kam manchmal auf den Cent genau diese Summe plötzlich von jemandem, der ganz spontan etwas gespendet hat. Und Pater Werenfried hat, obwohl er die Gefahren der heutigen Zeit und die Risiken und auch die Bedrohungen sehr klar und sehr deutlich betont hat, war er nie ein Prophet des Unheils und er hat immer gesehen, dass es Rettung gibt. Er hat immer gewusst, dass Gott größer ist als alles Elend, als alle Not, als aller Schmerz und auch als alle Gefahr. Und er wusste, dass es Rettung gibt, dass wir auf Gott vertrauen müssen, dass dieses Gottvertrauen belohnt wird. Er war zum Beispiel einer der einzigen und auch der ersten, die wirklich fest daran geglaubt haben, dass der Kommunismus fallen würde. Es haben ihn alle für verrückt erklärt, weil er gesagt hat, dass diese Regime nicht ewig Bestand haben werden. Und er hat es noch erleben dürfen, dass der Kommunismus gefallen ist, dass der eiserne Vorhang gefallen ist, dass die Menschen in Osteuropa frei geworden sind. Und er hat immer an die Rettung geglaubt und hat wirklich gesagt, das Evangelium stimmt. Und für mich ist er daher ebenfalls ein Vorbild an Gottvertrauen.
Über den Gründer des Hilfswerks Kirche in Not, den als Speckpater bekannt gewordenen Werenfried van Straten, haben wir heute gesprochen mit der Journalistin und Kirche in Not Mitarbeiterin Eva Maria Kollmann. Sie hat ein Buch über das Leben des Prämonstratensers geschrieben mit dem Titel Danke, Pater Werenfried, dass Sie jetzt auch ganz neu als Hörbuch bei Kirche in Not bestellen können. Zum Beispiel ganz bequem unter Telefon 089 für München 6424888 und die 0. Am 5. Februar findet in Köln das 8. Pater Werenfried Jahresgedächtnis des Deutschen Zweiges statt mit wichtigen Themen und tollen Gästen. Kardinal Meißner wird wieder die Heilige Messe im Dom zelebrieren und danach auch an einer Podiumsveranstaltung zum Thema Christentum und Islam teilnehmen. Weitere Gäste sind Erzbischof Louis Sarko aus dem Irak und Pater Josef Herget aus Mariazell. Bei einem weiteren Podium geht es um die Neuevangelisierung bei uns in Europa. Hieran nehmen teil der Limburger Bischof Franz-Peter Thebartz van Elst und der Philosoph und Theologe Dr. Peter Egger. Wunderbare Musik gibt es auch zu hören. Alexandra Marisa Wilke singt Lieder der heiligen Hildegard von Bingen. Der Eintritt in Dom und Maternushaus ist natürlich wieder frei. Eine ganz herzliche Einladung an alle, am 5. Februar nach Köln zu kommen. So, das war's für heute bei Weltkirche aktuell. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen noch einen wunderschönen und gesegneten Sonntag.